Jahr ohne Sommer. Das ungewöhnlich kalte Jahr 1816 wird als das Jahr ohne Sommer bezeichnet. Es betraf vor allem den Nordosten Amerikas sowie den Westen und Süden Europas. Als Hauptursache gilt der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815. Er wird als deutlich stärker eingestuft als die Ausbrüche des Vesuv in 79 nach Christus und des Krakatau 1883. 1816 und die folgenden kalten Jahre liegen in der Endphase der kleinen Eiszeit und verzerren deren längerfristige Messungen. Der Sommer im Jahr 1816. Der Sommer 1816 war von mehreren ungewöhnlichen Wetterphänomenen geprägt. Damals gab es häufig keine schlüssige Erklärung dafür. Zu diesen Phänomenen gehörten Nachtfrostperioden in den Vereinigten Staaten von Amerika und Schneefälle in Kanada im Juli und August. Auch Europa erlebte einen ungewöhnlich kalten Wetterverlauf. Darüber hinaus traten schwere Unwetter und Überschwemmungen auf. In höheren Lagen fiel sogar das gesamte Jahr hindurch Schnee in Mitteleuropa. Diese extremen Bedingungen führten teilweise zu Missernten oder sogar Ernteausfällen. Ursachen: Etwa 100 Jahre später, also 1920, fand der US-amerikanische Klimaforscher William Jackson Humphreys eine erste Erklärung für das Jahr ohne Sommer. Er führte die klimatische Veränderung auf den vulkanischen Winter zurück, der durch den Ausbruch des Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien ausgelöst worden war. Der Tambora brach im April 1815 mit einer Stärke von 7 auf dem Vulkanexplosivitätsindex aus und tötete in der Region ungefähr 70.000 Menschen. Neben 150 Kubikkilometern Staub und Asche wurden auch Schwefelverbindungen in die Atmosphäre geschleudert, die einem Schwefeldioxid-Äquivalent von 130 Megatonnen entsprachen. Diese Verbindungen verteilten sich weltweit und legten sich wie ein Schleier um die Erde. Die dadurch verursachte Abkühlung hielt bis 1819 an. Eine 2019 veröffentlichte Attributionsstudie bestätigte, dass die Eruption des Tambora vermutlich eine entscheidende Rolle für die sommerliche Kühle spielte und wohl auch zu den feuchten Verhältnissen beitrug. Aerosolablagerungen in Bohrkernen aus Grönland und der Antarktis deuten jedoch darauf hin, dass der Tambora allein nicht die Ursache dafür war, dass das Jahrzehnt von 1810 bis 1820 zum weltweit kältesten der vergangenen 500 Jahre wurde. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten eine vergleichbar große Eruption davor. Berichte aus Kolumbien lassen darauf schließen, dass ein Vulkanausbruch Ende 1808 oder Anfang 1809 stattgefunden haben könnte. Außerdem nahm die Sonnenaktivität in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts deutlich ab. Dieses sogenannte Dalton-Minimum trug ebenfalls zur Abkühlung bei. Überschwemmungen. In Mitteleuropa kam es zu schweren Unwettern. Zahlreiche Flüsse, darunter der Rhein, traten über die Ufer. In der Schweiz schneite es jeden Monat mindestens einmal bis auf 800 Meter Meereshöhe. Am 2. und 30. Juli fiel der Schnee sogar in tiefen Lagen. Weil die Schneeschmelze im Vorjahr gering war und sich zusätzlich mehr Schnee ansammelte, zum Beispiel in den Alpen, kam es mancherorts zu katastrophalen Überschwemmungen. Ernteeinbußen. Anfang Juli 1816 herrschten im Nordosten der Vereinigten Staaten Nachtfrostperioden. Ende August desselben Jahres war es dort erneut frostig. Im Osten Kanadas und in Neuengland fiel Schnee. In Quebec erreichte die Schneedecke eine Höhe von 30 Zentimetern. Aus North Carolina wurde über außergewöhnliche Trockenheit berichtet. Die Wachstumsperiode verkürzte sich dadurch drastisch. Das führte zu schweren Einbußen bei den Ernten. Besonders stark betroffen waren die Grenzertragsflächen in Neuengland. Dort litt auch der Viehbestand unter Futtermangel. Auch auf den britischen Inseln und in weiten Teilen Kontinentaleuropas kam es zu Ernteausfällen. Besonders in Deutschland spielten niedrige Temperaturen und heftige Niederschläge eine Rolle. Preissteigerungen. Im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika stiegen die Getreidepreise um etwa das anderthalbfache. In Kanada hingegen blieb eine Notlage aus, vielleicht auch wegen beschränkter Ausfuhrmöglichkeiten. Der Getreidepreis in Europa erreichte erst im darauffolgenden Jahr 1817 das anderthalbfache des Wertes von 1815. Besonders betroffen war das Gebiet direkt nördlich der Alpen, Elsass, Deutschschweiz, Baden, Württemberg, Bayern und das österreichische Vorarlberg. Dort stieg der Getreidepreis im Juni 1817 auf das 2,5- bis 3-fache des Niveaus von 1815. In einigen abgelegenen Regionen erreichte er sogar das 4-fache. Osteuropa mit seinem kontinentalen Klima und Skandinavien verzeichneten hingegen kaum Folgen. In Polen erhöhte sich der Getreidepreis von 1815 bis 1817 durch eine stärkere Ausfuhrnachfrage lediglich um ein Viertel. Hungersnot. Wegen katastrophaler Missernten kam es in weiten Teilen Europas zu Hungersnöten. In der Zentralschweiz war die Not besonders groß. Frühmesser Augustin Schiebig schilderte, dass Menschen die ungewöhnlichsten und oft abstoßenden Dinge aßen, um ihren Hunger zu stillen. In Übrig, in Rotenturm in der Altmatt und in den umliegenden Berggegenden grasten Kinder sogar im Gras wie Schafe. Wiesenblumen waren ebenfalls begehrt. Der Kreismedizinalrat Johann Nepomuk Sauter aus Konstanz empfahl Graswurzeln und isländisches Moos als Notnahrung. Der Braumeister Birkenmeier riet, Brot mit Biermalz zu strecken. Der Archivar Josef Castell berichtete, dass in den Ostschweizer Kantonen hungrige, unreifes Obst, kleine Schnecken sowie Blätter und gebrühtes Gras aßen. Besonders das Elend in der Ostschweiz bewegte Zar Alexander I. zu einer Spende von 100.000 Rubel und zu Getreidelieferungen aus Russland. In den ländlichen Gebieten Bayerns vermischten Bauern das Brot mit einem Viertel Gerste, damit es länger reichte. Viele Dienstboten wurden entlassen und die Zahl der Bettler stieg stark an. Seuchen. Zwischen 1816 und 1819 brachen in verschiedenen Regionen Europas und des östlichen Mittelmeerraumes Typhus und Pest aus. Typhus ist eine typische Begleiterscheinung von Hungersnöten. Die Krankheit breitet sich vor allem unter feuchten, unhygienischen Bedingungen schnell aus. Es gibt Schätzungen, dass allein in Irland 800.000 Menschen an Typhus erkrankten und über 44.000 Menschen an der Krankheit und an Hunger starben. Kontinentaleuropa war nach einem Vierteljahrhundert der Kriege besonders anfällig. Zusätzlich verschärfte das Chaos durch Migration und die Demobilisierung mehrerer Millionen Männer nach Ende der Napoleonischen Kriege die Lage. Der US-amerikanische Historiker John D. Post stellte fest, dass in einigen Ländern in den Jahren 1816 und 1817 die Mortalitätsraten stark anstiegen, beispielsweise um etwa 4% in Frankreich und um über 20% in der Schweiz sowie in der Toskana. Städte und Staaten mit einer moderneren Verwaltung meisterten diese Krisenjahre leichter. Frankreich hielt die Getreidepreise besser unter Kontrolle. Außerdem linderten Importe aus Russland in Frankreich und Großbritannien die allgemeine Not. Indirekte Folgen: Die Hungersnot von 1817 löste vielfältige Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft aus. Darüber hinaus führte sie zu Reformen in staatlichen Strukturen. Diese Veränderungen standen auch im Zusammenhang mit der Restauration und den Verfassungsdebatten. Zudem entstanden karitative Organisationen. In Württemberg war die Not besonders groß. König Wilhelm I. veranlasste 1817 die Gründung eines landwirtschaftlichen Vereins. Ab 1818 veranstaltete dessen Zentralstelle jedes Jahr ein landwirtschaftliches Fest mit Wettbewerben. Daraus entwickelte sich das heutige Cannstatter Volksfest. Wilhelms Ehefrau Katharina plante und leitete einen Wohltätigkeitsverein. Dieser übernahm ab 1817 Aufgaben, die einer innerstaatlichen Entwicklungshilfe sowie Hunger- und Katastrophenhilfe entsprachen. 1816 gründete man die Württembergische Sparkasse. Ebenfalls 1816 ließ Wilhelm eine landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt errichten, heute die Universität Hohenheim. In Bayern trug die Krise entscheidend zur Entlassung des Ministers Maximilian von Montgelas bei, die 1817 erfolgte. Gleichzeitig blühte die zuvor unterdrückte Volksfrömmigkeit auf. Viele Menschen pilgerten nach Altötting und selbst die Obrigkeit verlangte Bittgottesdienste für eine gute Ernte. Innerhalb von 8 Monaten wurden über 60.000 Laib Brot und 45.000 Portionen Rumfortsuppe kostenlos oder zu ermäßigten Preisen ausgegeben. König Max Joseph probierte die Rumfortsuppe im April 1817 in einer Münchner Suppenküche und erklärte, er habe sie regelrecht genossen. Der Chemiker Justus von Liebig ließ sich von den Erinnerungen an die Hungersnöte zu Untersuchungen über die Bedingungen des Pflanzenwachstums anregen. Das führte letztlich zur Einführung der Mineraldüngung, was die landwirtschaftlichen Erträge beträchtlich steigerte. Dem Technikhistoriker Hans Erhard Lessing zufolge ging die Entwicklung der Draisine, also des ersten Fahrrads, auf das Pferdesterben infolge knapper Futtermittel 1816 bis 1817 nach dem Ausbruch des Tambora-Vulkans zurück. Diese Theorie ist allerdings umstritten. In den Vereinigten Staaten führten Missernten dazu, dass zahlreiche Farmerfamilien aus Neuengland und anderen Küstengebieten nach Westen zogen. Innerhalb weniger Jahre waren dadurch Ohio, Indiana und Illinois besiedelt. Tausende Menschen in Europa litten zusätzlich unter den Folgen der Napoleonischen Kriege und wanderten schließlich in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Auch im südwestdeutschen Raum verließen viele ihre Heimat, insbesondere in Württemberg. Dort hob man 1816 das Auswanderungsverbot auf. Werber der russischen Krone luden Auswanderungswillige nach Südrussland ein, zum Beispiel nach Bessarabien. Spätfolgen: Der Vulkanausbruch hatte Jahrzehnte später immer noch Auswirkungen. Er veränderte nicht nur das Klima, sondern auch das Tageslicht. Besonders abends und morgens, wenn die Sonnenstrahlen einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegten, zeigte sich dieser Effekt deutlich. Dabei stießen die Strahlen auf viele Aerosolpartikel und wurden gestreut. So wirkte vor allem der rote Anteil des Lichts besonders intensiv. In Europa führten diese Veränderungen zu biedermeierlichen Sonnenuntergängen von nie gekannter Pracht. Die Farben reichten von leuchtendem Rot über Orange und Violett bis hin zu Blau und sogar Grüntönen.